Ja, Lea hat gerade vom Gegenstand gesprochen, ne? Habt ihr gehört? Ich wollte wissen, was für ein Gegenstand ist. Sie hat es mir auch gesagt, aber alles klar, es war ein Hufschuh. Wer weiß, was ein Hufschuh ist? Seht ihr? Die zwei, ich auch nicht. Also wenn ihr wissen wollt, was ein Hufschuh ist, fragt mal Tabea und Lea. Also meine Neugier hat mir nichts gebracht. Sie sagte, deswegen hat sie auch nicht gesagt, was es ist, weil sie es nicht erklären wollte. Also sie fand einen Hufschuh, was auch immer das sein mag. Ja, herzlich willkommen auch an die Online-Gemeinde. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sein können, weitergehen können hier bei Let God. Und das Thema heute lautet alltagstauglich, Fragezeichen, alltagstauglich. Ist der Glaube alltagstauglich? Wenn eine Sache nicht alltagstauglich ist, dann ist sie vielleicht feiertags- oder sonntagstauglich. Ist er auch schon nicht schlecht. Aber wenn etwas nur feiertags- oder sonntagstauglich ist, kann das nur schwer Teil von unserem Leben sein, weil der größte Teil unseres Lebens aus Alltag besteht. Und wenn wir nun Sonntagsdinge haben, die nur sonntags durchhalten, nur an Feiertagen, ist das so ein bisschen ein Problem. Das ist generell, wenn man die Gesellschaft so beobachtet, ist das wichtig, dass Alltagstauglichkeit und Feiertag und Sonntag, dass das zum Teil eins ist. Man sieht das bei der Klamottenwahl. Es gibt im US-amerikanischen Raum und auch in Deutschland ja Klamottenhersteller. Das sind eigentlich Arbeitsklamotten. Die trägt man aber auch ganz normal am Freizeit oder am Sonntag. Zum Beispiel, ich hatte heute eine Jacke von so einem Hersteller an, möchte jetzt keine Werbung machen. Also es ist sehr, sehr wichtig heutzutage, dass das eins ist. Und das ist auch sehr, sehr wichtig beim Glauben. Sonst bleibt das was Fremdes und kein Teil von unserem Leben. Jetzt ist unser Alltag zum Teil aber sehr voll. Die Tage sind eng getaktet. Wer kennt das nicht? Das ist das Problem. Das ist die eine Wahrheit. Die zweite Wahrheit ist aber, dass für die Dinge, die uns ausmachen, die uns wirklich wichtig sind, Zeit da ist. Manchmal sogar sehr viel. Und deswegen ist die Bibel der Meinung, der Glaube und unsere Beziehung zu Jesus muss zu diesem Anteil gehören, der uns ausmacht, der Teil von mir, meiner Persönlichkeit ist. Dann ist das alltagstauglich gegeben. Und da wollen wir auch heute einsteigen an einer sehr prinzipiellen Aussage aus dem Römerbrief vom Apostel Paulus. Und er beschreibt dort eine andere Art von Gottesdienst, eine gravierend andere Art, als wir das in der Regel gewohnt sind. Also erster Gedanke für heute, der andere Gottesdienst. Und dazu mal Römer 12, 1 und 2. Dort heißt es, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Also merkt ihr, hier geht es um Ganzheitlichkeit, dass wir komplett Gott und Jesus gehören und dann diese Trennung zwischen Alltag, Sonntag, Alltag, Feiertag nicht mehr da ist. Es wird dann auch beschrieben im zweiten Vers jetzt, wie das geht. Dort heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Wenn ihr mal in der Bibel lest, werdet ihr merken, dass der Apostel Paulus so eine Eigenart hat. Wenn er einen Satz schreibt, ist oft eine halbe Seite voll. Typisch Gelehrte, die können sich nicht mehr normal kurz ausdrücken. Genau. Aber was er schreibt, ist unheimlich wichtig. Alltagstauglich. Also, wenn ihr jetzt mal den Text anguckt, seht ihr, er stellt keine Handlung in den Fokus. Und auch keine spezielle Veranstaltung. Und keinen speziellen Tag. Seht ihr das? Da geht es nicht drum. Es geht ihm um die innere Haltung, um die Persönlichkeit derjenigen, die Gottesdienst feiern wollen, die sagen, sie gehören zu Jesus. Und da geht es um eine Persönlichkeit, die sich Gott als Opfer darbringt. Ein Opfer voller Hingabe. Jetzt müssen wir ja Opfer richtig verstehen. Da gibt es ganz mal Missverständnisse. Manche Leute lesen daraus, wir müssen uns also opfern, also irgendwie zu Tode bringen. Und dann sind wir schnell eins beim Herrn, weil wir dann beim Herrn sind. Das wäre ein gewisses Missverständnis von diesen Versen. Hier geht es darum, dass wir uns ihm ausliefern, ihm hingeben, damit er die nötige Verbindung zu uns herstellen kann und wir eins werden mit ihm. Und das jederzeit. Jetzt ist das natürlich schon eine steile Forderung, wenn man sagt, was soll ich denn im Alltag noch alles tun? Wann soll ich das tun? Das geht überhaupt nicht. Und es ist wichtig, dass wir den Hintergrund sehen, und das haben wir in der letzten Einheit betrachtet. Es geht da auch um die Kreuzigung Jesu. Das wird im Römerbrief immer wieder erwähnt, zum Beispiel in Kapitel 6. Und das ist der Hintergrund. Paulus sagt jetzt also nicht, gebt euch einfach mal hin, so blanko, sondern er sieht das als Reaktion darauf, dass sich Jesus für uns komplett aufgeopfert hat. Er sagt also, handelt wie er. Christus wurde Mensch. Er hat die Ewigkeit verlassen. Der Sohn Gottes wurde ein kleines Baby. Der Erfinder des Lebens wurde sterblich, wurde am Kreuz getötet. Das Brot des Lebens, der Schöpfer der Welt, litt Hunger. Das war der Abstieg, den Jesus in Kauf genommen hat. Und dann hat er sich am Kreuz nochmals hingegeben. Vollkommen. Und das ist der Hintergrund vom Römerbrief. Aus diesem Hintergrund sagt Paulus, gebt euch noch im Gegenzug auch Gott hin, Jesus hin. Als Opfer, daran hat er wohlgefallen. Es geht also, wie er uns, so wie er ihm. Das ist der Hintergrund. Sonst wäre das schon eine richtig steile Forderung, so plötzlich aus dem Nichts. Und das Ergebnis ist dann, dass wir Teil von ihm sind und einen anderen Maßstab in uns haben. Nämlich, dass wir dann wissen, was gut und böse ist aus seiner Warte, aus seiner Sicht. Und das haben wir hier im zweiten Teil von diesem Vers. Und den müssen wir auch richtig verstehen. Hier geht es jetzt um nichts, was wir aus uns selbst heraus generieren können. Wer hat die Woche über manchmal mit generierten E-Mails und so ein Zeug zu tun? Okay, ja. Das ist manchmal echt toll. Ne? Da wird irgendwas generiert und das müllt einen zu und man hat nur Stress. Und darum geht es jetzt auch nicht, dass wir aus uns selber raus etwas generieren. So heißt es hier, passt euch nicht den Maßstaben der Welt an und dann der Prozess, wie es geht, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Für umwandeln steht hier ein interessanter Begriff, da steht Metamorphoste, Metamorphose. Kann uns mal jemand kurz erläutern, was eine Metamorphose ist? Ist jemand fit in Biologie? Klasse, ich auch nicht, das tröstet mich sehr. Ja? Genau, wenn eine Raupe zum Schmetterling wird, das ist eine Metamorphose. Und das wird hier vorausgesetzt. Und das ist hier im Passiv, hier steht, lasst euch verwandeln. Lasst an euch eine Metamorphose geschehen durch Gott, durch Jesus, durch seinen Geist. Dann seid ihr eins mit ihm und ihr habt einen anderen Maßstab in euch. Und ihr könnt euch ein sicheres Urteil darüber bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, wie ihr euch Gott entsprechend verhalten sollt. Richtig, richtig stark. Metamorphose. Es geht um keine zusätzliche Handlung, um keinen zusätzlichen Termin, um keine zusätzliche Veranstaltung. Es geht darum, dass wir von innen heraus verwandelt werden. Eins werden mit Jesus. Es geht darum, Christ zu sein und nicht versuchen, Christliches zu tun. Dann ist der Glaube alltagstauglich und keine Belastung. Aber er setzt voraus, dass ich meine alte Identität und Persönlichkeit verliere. Aber das nur im zweiten Schritt, weil Jesus seine Identität und Persönlichkeit schon längst für uns, für dich und mich aufgegeben hat. Das ist diese andere Art Gottesdienst. Ich versuche das noch ein bisschen genauer zu erklären. Wir haben das letzte Mal gesehen, in der letzten Einheit, da habe ich schon diesen Vers zitiert aus dem Hebräerbrief. Dort heißt es, der Bund, den ich dann mit Ihnen schließen werde, wird völlig anders sein. Es geht um den alten Bund, das Alte Testament und dann den neuen Bund, das Neue Testament. Hier heißt es dann, ich werde Ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Also Gott hat im Alten Testament damals den Menschen seine Gebote auf Steintafeln übergeben, seine 10 Gebote, so als äußere Norm, die sie dann einhalten sollten. Das hat aber nichts gebracht. Die Leute waren damit überfordert. Und das sind wir ja bis heute. Es ist bis heute nicht möglich, Gottes Gebote permanent umfassend einzuhalten. Und deswegen geht er einen anderen Weg und sagt, ich verankere das in der Persönlichkeit des Menschen, in seiner Identität, dass er meine Wahrnehmung hat, mein Empfinden, meine Art zu denken, zu entscheiden und somit zu leben. Das ist dieser andere Gottesdienst und das ist das Gegenteil von Religionsausübung. Religionsausübung sieht oft so aus, dass ich Jesus und den Glauben in meinen Rahmen einordne, in mein Leben. Also ich versuche, fromme Dinge, christliche Dinge, Handlungen und so weiter in mein Leben, in meinen Alltag zu integrieren. Der Rahmen bleibt aber immer meiner. Ich bin weiterhin der Chef. Und das kommt dann zusätzlich noch rein und das gibt dann irgendwie Stress. Hier sehen wir ein anderes Prinzip. Hier geht es darum, dass Jesus den Rahmen vorgeben möchte und ich mich in ihn integriere. Das ist der Unterschied zwischen Gottesdienst und Glaube oder Nachfolge, wie es die Bibel lehrt, und christlicher Religion oder Religiosität. Und das ist der Schlüssel dazu, ob mein Glaube alltagstauglich, alltagsrelevant ist, ob er meinen Alltag prägt oder ob das mit dem Glauben nur an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten irgendwas ist und das mich dann total stresst, weil das noch zusätzlich irgendwie zum Wochenprogramm dazu kommen muss. Es ist ein grundsätzlich anderes Prinzip. Der Unterschied ist vielleicht sehr fein. Man kann es gleich erstmal gar nicht so sehen, wenn man mit Menschen zu tun hat. Aber wenn man den Alltag betrachtet, dann sieht man das. Das ist der Unterschied. Der andere Gottesdienst. Das ist Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin nicht irgendwie christlich, versuche christliche Dinge zu treiben, sondern ich bin Christ geworden. Es geht um sein Christsein. Ich bin bereit, meine alte Persönlichkeit, Identität, Lebensplanung, Jesus hinzugeben als Opfer. Das ist nicht so ein leichter Schritt. Das andere mit der Veränderung, das ist gar nicht so schwer. Hier gibt es viele, die das erzählen können. Ich habe das auch erlebt, als das mit mir, mit Jesus damals losging. Aber sich selbst loszuwerden, loszulassen, das ist eine andere Geschichte. Aber mir hat es geholfen, diesen Schritt zu tun, weil ich verstanden habe, dass Jesus für mich alles losgelassen hat. Der andere Gottesdienst, alltagstauglich. Und das betrifft dann auch die Gottesdienstveranstaltung, also das, was wir jetzt heute Morgen hier machen. Das wirkt darauf auch einen ganz, ganz anderen Fokus. Und da müssen wir mal ins Alte Testament reingucken. Die Prinzipien von Gottesdienst sehen wir eigentlich nur im Alten Testament sehr stark, im ersten Teil der Bibel. Ich lese uns mal was vor hier aus Maleachi. Übrigens, cooler Vers. Also ich weiß da nie, soll ich lachen oder weinen. Ne? Also hier sagt Gott durch den Propheten Maleachi, wenn doch nur jemand die Zugänge zu meinem Tempel verschließen würde, damit ihr nicht solche sinnlosen Opfer auf meinem Altar darbringt. Ich kann euch nicht ausstehen, Entschuldigung, sagt der Herr, der Herrscher der Welt, ich nehme von euch kein Opfer an. Ne? Das ist doch mal interessant. Ne? Also wir merken, da ist eine gewisse Problematik zwischen Gott und den Gottesdienstbesuchern. Seht ihr das? Ja? Also Gott möchte irgendwie so gar nicht dabei sein, wenn die Gottesdienst feiern. Es wird dann auch später sehr tragisch beschrieben, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlassen hat. Und die Leute haben weiterhin Gottesdienst gefeiert und gar nicht gemerkt, dass er nicht mehr anwesend ist. Und das ist dann wirklich echt schlecht. Es ist echt ein Problem. Aber er warnt vorher auch und hier spricht er das eben aus. Also der alttestamentliche Gottesdienst lief so im Tempel viel ab, wurden Opfer dargebracht und jetzt sagt Gott hier, also es tut mir leid. In Amos wird das Gleiche erwähnt, das sagt der Prophet, das Geplärr eurer Lieder ist mir zuwider. Ihr zündet umsonst Opfer auf dem Altar an. Leute, so geht es nicht. Wenn ihr Gottesdienst feiert, dann muss der ja für mich sein. Ja, also das ist das Problem. Und die Schwierigkeit, die wird dann auch genauer erklärt, es geht tatsächlich um die Opfer. Das möchte ich uns auch mal vorlesen. Hier sagt Maleachi im Auftrag Gottes: Ihr bringt mir als Opfer ein blindes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Ihr bringt mir ein lahmes oder krankes Tier und denkt, das ist doch nicht schlimm. Versucht es doch mal beim Statthalter. Meint ihr damit, dass ihr damit seine Gunst gewinnen könnt, sagt der Herrscher der Welt. Also die haben halt mal geopfert, was sie selber nicht mehr brauchen konnten. Und da fühlt sich Gott irgendwie nicht so ganz ernst genommen. Ne? Oder hier im nächsten Vers, das heißt da, außer den lahmen und kranken Tieren, lasst ihr auch noch gestohlene Tiere zum Opfer zu. Also, die haben irgendein Opfertier geklaut und dann in Gottesdienst und da schön fromm geopfert. Und das ist halt dann doch vor Gott, der alles sieht, ein bisschen schwierig. Ne? Tja. Und ich soll es von euch annehmen, ich, der Herr. Das ist das Problem. So, und die Entscheidung, das zu tun, die fiel nicht im Gottesdienst, also als die dann im Tempel standen, sondern die Entscheidung, die fiel ja vorher. Die fiel im Alltag. Und da zeigt sich, dass man das mit Gott und irgendwie schon noch machen wollte oder vielleicht machen musste, so eine gewisse Religiosität. Und hat man geguckt, dass das mit wenig Aufwand irgendwie, man hat dann Gott das angedreht, was man selber nicht mehr brauchen kann oder loswerden möchte. Und bei Gott kommt das halt ein bisschen schwierig an. Und das spiegelt jetzt hier natürlich die innere Einstellung dieser Menschen wider. Das kann man ja sehen, ne? Also der Gottesdienst und wie das Leben gestaltet wird, spiegelt immer die persönliche Haltung der Menschen zu Gott wider. Am Gottesdienst kann man ablesen, wie der Einzelne zu Gott steht. Und was man hier ablesen kann, ist halt wirklich, wirklich nicht toll. Und der Grund ist, weil es im Alltag nicht stimmt. Weil die Menschen nicht eins sind mit Jesus, mit Gott. Weil sie nicht nachvollzogen haben, was Gott alles für sie gegeben hat. Es ist nicht Teil von ihnen geworden. Und so kommen hier so ein paar sehr schräge Dinge dabei raus. Jesus hat das Problem auch und spricht das dann an im Neuen Testament, hier im Matthäus-Evangelium. Er sagt, ihr scheinheiligen Treffen hat der Prophet Jesaja euch im Voraus beschrieben. Dieses Volk ehrt mich nur mit Worten, sagt Gott. Aber mit dem Herzen ist es weit von mir weg. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn sie lehren nur Gebote, die sich Menschen ausgedacht haben. Also er sagt auch, da läuft das Programm und man guckt, dass man da irgendwie was hinkriegt, aber das Herz ist nicht da. Und Jesus nennt das Theater hier, scheinheilig. Die haben dann noch extra Gebote einführen müssen. Die hatten 613 Gebote, die Leute, die hier angesprochen ist. Müssen wir vorstellen. 613 Gebote. Und das ist ja klar, wenn das Herz nicht stimmt, die innere Einstellung nicht stimmt, dann musst du alles bis ins Detail regeln. Ist ja logisch. Wenn das Herz und die Einstellung aber stimmt, Vertrauen da ist, Gottes Gebote in mir verankert sind, dann brauche ich keine Millionen Vorschriften. Dann liebe ich Gott. Ich weiß, er liebt mich. Und wenn ich jemand liebe, versuche ich, nichts zu tun, was ihn kränkt. Das ist völlig normal. Deswegen sagt Jesus, ist das höchste Gebot, dass wir Gott lieben sollen, ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, wenn jemand zu dir kommt und er oder sie kommt nur, wenn sie etwas möchte, ansonsten bist du für ihn oder sie Luft. Habt ihr das schon mal erlebt? Ist schwierig für die Beziehung. Oder er oder sie kommt nur, wenn sie irgendwas loswerden möchte, was sie nicht mehr gebrauchen kann. Gibt's auch. Und das ist das, was ich bei mir auch schon entdeckt habe. Ich habe vor Jahren, ich weiß nicht, ich glaube vor 15 Jahren zum ersten Mal Maleachi durchgepredigt. Und dann wurde mir das klar. Wir hatten da noch was in der Wohnung, im Haus rumstehen, das wir einfach nicht mehr gebraucht hatten. Und da kann man ja mal in der Gemeinde fragen, könnt ihr das noch gebrauchen für einen Jugendraum? Es wäre doch super, eine Spende. Ja. Und da ist jetzt die Frage, ist das eine Spende oder die fromme Art der Entsorgung? Warum kriegt Gott seine Gemeinde nur das, was wir selber nicht mehr gebrauchen können? Ist das angemessen angesichts dessen, was Jesus für uns tat? Gott hat sein Teuerstes gegeben, seinen Sohn. Warum ist das, was wir tun, oft das, was wir ausrangieren oder irgendwie hemdsärmlich, Hauptsache läuft irgendwie? Wie kommt das bei Gott an? Wie kommt es bei dir an? Ja, es geht da einfach um Beziehung. Würde eine Beziehung so funktionieren? Wenn du so mit deinen Mitmenschen, deiner Partnerin, Partner oder so umgehst, das wäre schwierig. Also, wenn ihr das mit Jesus checken wollt, wie das mit ihm und euch ist, dann denkt einfach, wie wäre meine Beziehung zu meinem Mitmenschen, Partner, Partnerin, wenn ich so mit ihr umgehen würde oder mit ihm wie mit Jesus. Wenn ich so intensiv mit ihr kommunizieren würde wie mit Jesus und Gott. Wenn ich mich so intensiv nach dem ausrichten würde, was ihr wichtig ist, wie ich mich nach Gott und Jesus ausrichte. Ist immer das gleiche Spiel. Und dann seid ihr sehr schnell auf dem richtigen Weg. Und dann werdet ihr merken, boah, das ist, wenn ich das selber machen will, echt ein Problem. Deswegen brauchen wir diese Verwandlung. Und darum die Frage, bist du bereit, dich Jesus hinzugeben? So wie er sich für dich hingegeben hat. Dann wirst du eine Transformation erleben, die auch deinen Alltag beeinflusst. Der andere Gottesdienst, alltagstauglich. Und dann ist eben diese Gottesbeziehung, da kommen wir jetzt hin, nächster Gedanke, die Gottesbeziehung. Also wenn eine Beziehung zwischen Menschen anfängt, hat man meistens mal so die erste Verabredung. Heute spricht man ja so vom ersten Date. Ne? Wer von uns, bei den Paaren unter uns, kann sich noch an dieses erste Date erinnern? Genau. Ich habe gehört, Frauen können sich zum Teil noch erinnern, welche Schuhe er anhatte bei dem. Ich weiß nicht, ob das stimmt, will ich jetzt auch nicht fragen. Die Wahrnehmung ist da sehr verschieden, ja? Aber das ist so. So, am Anfang hat man nur so bestimmte Zeiten. Man hat ein Date, am Feiertag, an schönen Orten, schönen Situationen, in der Freizeit und. So beginnt das. Kommt es aber zu einer Beziehung und kommt es zum Bund fürs Leben, dann teilt man alles, auch den Alltag. Das ist dann Beziehung. Das andere ist eine Folge von Dates. Und bei Gott ist das nicht anders. Wenn wir das nur an bestimmten Tagen, Feiertagen pflegen, dann haben wir Dates. Aber wir haben nicht mit ihm den Bund geschlossen für die Ewigkeit. Und ich sage bewusst Ewigkeit. Wir schließen als Menschen den Bund fürs Leben. Jesus möchte mit dir den Bund für die Ewigkeit schließen. Darum kam er in unsere Welt. Und da wird viel gesagt über Beziehungen in der Bibel, auch sehr prinzipiell zum Teil, zum Beispiel hier, da heißt es dann, behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was Gesetz und Propheten fordern. Man kann sich im anderen spiegeln. Und man kann auch fragen, möchte ich von Gott und Jesus so behandelt werden, wie ich jetzt gerade mit ihm umgehe? Also die Prinzipien, die für die zwischenmenschliche Ebene gelten, gelten auch für die Ebene zwischen dir und Gott. Es geht um Beziehung. Und Jesus hat den ersten Schritt gemacht, seine Welt verlassen und kam als Mensch in unsere und ging ans Kreuz, um zu schlichten, weil zwischen uns und Gott da ja schon so manches ist, wenn wir uns mal in seinen Geboten prüfen, was einfach nicht förderlich ist für Beziehungen. Jesus kam, um dafür in die Bresche zu springen, als Schlichter. Würdest du mit jemandem den Bund fürs Leben schließen, der völlig unfähig ist, sich wirklich mal auf das einzulassen und auf dich einzustellen und auf die Dinge, die dir wichtig sind? Würdest du das machen? Auf keinen Fall. Und hier merken wir jetzt, dass Gott und Jesus keine Menschen sind. Er ist Mensch geworden, aber er ist von Natur aus kein Mensch. Er kam trotzdem. Und das ist für mich, ich weiß, jedes Mal, und solange ich jetzt an der Bibel rumstudiere und so, ist mir das völlig unverständlich. Warum? Wo kommt diese Liebe her? Die muss irgendwo herkommen, aus ihm raus. und er handelt trotzdem und ist bereit, trotzdem den Bund mit uns zu schließen. Das wird immer wieder schön erwähnt, hier im Timotheusbrief zum Beispiel. Da heißt es, und doch bleibt er treu, auch wenn wir ihm untreu sind. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Also wenn schon uns alle verlassen hätten, Partner, Partnerin schon längst weggelaufen wären oder vielleicht sogar sind. Er bleibt treu. Wenn wir darin jetzt aber einen Freibrief sehen, zu machen, was wir wollen, weil er ja ständig dran und hinter uns herbleiben muss, zeigt das nur, dass wir nichts verstanden haben, dass wir nicht kapiert haben, was Beziehung ist. Deswegen sagt Paulus, bringt euch ihm auch, gebt ihm euch hin als Opfer. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen wieder für die zwischenmenschlichen Beziehungen, speziell für die, die auch, wie du, zu Jesus gehörst. Das haben wir im Galaterbrief, so heißt es dann. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Weil das die sind, mit denen du die Unendlichkeit, die Ewigkeit verbringen wirst. Guck mal euren Nebenmann an, Nebenfrau. So, ja, mach mal. So, und sagt euch, mit ihm, ihr, werde ich die Unendlichkeit verbringen. Was macht das mit dir? Also wenn du jetzt denkst, oh, ich weiß auch nicht, also dann müsst ihr vielleicht mal miteinander sprechen. Ja? Aber das ist die Realität. Das ist uns vielleicht zu wenig bewusst und darum wird zu wenig kommuniziert und man geht zu wenig miteinander um, wie man in der Familie miteinander umgeht. Aber hier geht es um die ewige Familie. Das ist der Punkt. Und da wird auch schön oft beschrieben in der Bibel, wie das war bei den Christen. Und da möchte ich jetzt nicht eine ewige Auslegung, ich möchte es einfach nur vorlesen. Ein paar Verse aus der Apostelgeschichte über die erste Gemeinde. Hier stand, viele nahmen seine Botschaft an, ließen sich taufen, also die Botschaft von Jesus. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Boah, das möchte ich mal erleben. Brauchst ein paar Taufhelfer, sonst hast du wahrscheinlich hinter der Bandscheibe Vorfall, die haben die alle ja getaucht. Aber also das Höchste, was ich mal an der Taufe gemacht habe, war so 15 oder 18. 3000, das wäre nochmal, ne? Aber okay, ich muss, sonst komme ich hier, ne, also Pastor, ne? Aber krass. Ja, dann heißt es hier, sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Also Abendmahl, gemeinsam Gebet und sie blieben in der Lehre der Apostel. Sie brauchen immer wieder den Impuls. Wie wir heute eben die Lehre hören, was ist eigentlich Gottesdienst, warum ist das alltagstauglich. Dann heißt es, alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter den Bedürftigen in der Gemeinde. Also das war eine Sozialverantwortung, die übernommen haben. Deswegen war die Gemeinde damals extremst attraktiv, denn ein Sozialstaat wie wir heute gab es dort nicht. Das war so krass, wenn ihr mal den ersten Timotheusbrief lest. Oder ist der zweite? Puh. Also 1. Timotheus 6 oder 2. Timotheus, letzte Kapitel, da gibt der Apostel Paulus einer Gemeinde eine Anweisung, wann eine Witwe und ein Bedürftiger versorgt werden muss, wann die Gemeinde zuständig ist und wann nicht. Weil so viele Leute zur Gemeinde kamen, weil das so dermaßen attraktiv war. Hier war eine Gemeinschaft, die vollkommen füreinander da war. Und es kamen ständig Leute hinzu, heißt es. Immer mehr Leute, die dazugehören wollten. Und dann heißt es hier, Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Also das war immer nicht nur Plenumsveranstaltung, ist aber bei ein paar Tausend schwierig, sondern sie hatten auch die kleine Gruppe, die kleine Gemeinschaft. Und daran hat man dann gemerkt, wo es beim anderen hakt. Darum ist unsere Vision, eine Gemeinde zu sein, die aus Gemeinschaftsgruppen, aus Kleingruppen besteht. Und wo nicht nur sonntags was läuft, sondern wo die Leute miteinander leben, Anteil aneinander geben. Das ist die Stärke der Urgemeinde, der ersten Gemeinde gewesen, von Anfang an, und das war die Struktur, in der die Gemeinde Jesu alle Krisen bis heute überstanden hat. Und das war extrem alltagstauglich, was die hier gemacht haben. Es war das größte Glück, zu einer Gemeinde zu gehören. Also genauso stark, wie das Verlangen ist, zu Jesus zu gehören, Gemeinschaft mit ihm zu haben, genauso stark ist normalerweise auch das Verlangen, Gemeinschaft mit den anderen zu haben. Genauso tief, wie ich verstanden habe, was Christus alles für mich getan hat, genauso tief ist normalerweise das Verlangen, mich für ihn und seine Gemeinde einzusetzen. Ansonsten ist da irgendwas noch nicht ganz durchgedrungen. Alltagstauglich. Und das ist dann kein Zusatzprogramm, der Gottesdienst war für sie keine zusätzliche Last, kein Zusatzprogramm, sondern Ausdruck ihrer Persönlichkeit, Ausdruck des ganzheitlichen Lebens mit Jesus, weil diese Verwandlung im Inneren stattgefunden hat. Das ist der entscheidende Punkt. Und so spricht Jesus immer wieder davon, dass wir glücklich sind, glückselig, wenn wir zu ihm gehören, zu einer Gemeinde oder erkannt haben, wer er ist. Hier heißt es, Simon Petrus antwortete und sagte zu Jesus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also hier kannst du jetzt deinen Namen einsetzen. Glücklich bist du zu preisen. Setz deinen Namen ein, wenn du erkannt hast, wer Jesus ist. Denn das hat dir Gott und der Geist offenbart. Menschen können das nicht. Alltagstauglich. In der Bibel wird beschrieben, dass die Gemeinde Gott Lobopfer darbrachte in Form des Gesangs, in Form der Anbetung. Und das wollen wir jetzt praktizieren. Wir wollen Gott noch einmal loben und anbeten auf Basis dieser Botschaft. Lass uns aufstehen, ich möchte dazu vorher mit uns beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist und dich für mich geopfert hast. In deinem Wort steht, du hast dich geopfert, als wir noch Sünder waren, als ich noch ein Sünder war. Jetzt bin ich keiner mehr. Ich stehe vor dir rein, obwohl in meinem Leben täglich Dinge laufen, die dir widersprechen. Ich danke dir, dass du trotzdem mich nicht verlässt, dass du trotzdem treu bist und ich kann es nicht begreifen, warum, Herr. Es ist so erstaunlich, dass mir die Worte fehlen und ich kann dir nur dafür meinen Dank bringen. Herr Jesus, du siehst, wo es bei mir hakt, wo ich noch Religiosität treibe, weil ich selber den Rahmen vorgeben möchte und nicht bereit bin, meinen Rahmen aufzugeben und mich in dich zu integrieren. Du siehst, es läuft nicht in meinem Alltag, ich erlebe dich nicht, es ist Last, es ist ein Problem. Herr, offenbar dich. Hilf, dass wir dich neu sehen am Kreuz. Neu verstehen, wie du dich hingegeben hast. Wie du liebst. Und gib uns heute den Mut, diesen Schritt zu tun. Und uns dir hinzugeben und zu sagen, hier bin ich. Setz du die Prioritäten und führe in mir diese Metamorphose.